21. Tag, Donnerstag, 31. Januar 2002, Rio Gallegos, Magellanstraße, Rio Grande, Estancia Maria Beheti. Ort. Temperatur. Wind. Wolken. 22 Grad Celsius. Leichte kühle Böen. Bewölkt aber sonnig. Der heutige Tag sollte im Zeichen von Zollformalitäten stehen, denn wir mussten Argentinien verlassen, in Chile einreisen, aus Chile wieder ausreisen, um wieder in Argentinien einreisen zu können. Jedoch musste ich mich erst einmal aus dem Bett arbeiten, bevor irgendein Grenzübertritt in greifbare Nähe kam. Auch wenn ich ohne Probleme erwachte, hatte ich mit der extrem hohen Matratze, ich hatte zuvor noch nie auf einer etwa 40 cm hohen Matratze gelegen, so meine Probleme. Das Hauptproblem war für mich die Tatsache, dass ich mir Sorgen machte, abstürzen zu können und mir vielleicht erneut eine Blessur zuzuziehen. Trotz dieser Sorge schaffte ich es, dem Bett zu entsteigen, mich das letzte Mal für die kommenden 4 Tage zu waschen und all meine Gegenstände zu verpacken. Nachdem ich schon so manches Mal Dinge in Hotels, Jugendherbergen und so weiter liegen gelassen hatte, kroch ich hier sogar unter die Betten sowie hinter die Schränke und versicherte mich, dass auch ja nicht zurückblieb. Vor dem Frühstück hieß es erst einmal, das Gepäck zu verstauen, um uns anschließend im Hotel angeschlossenen Bistro zum Frühstück zu treffen. Da vor uns eine englische Reisegruppe einen Zug durch das Buffet gemacht hatte, war im Moment nicht alles vorhanden, zumindest von all den Dingen, denen ich mehr zugetan war. Es dauerte auch eine Weile, da die Bedienung etwas Zeit benötigte, alles ein wenig in Ordnung zu bringen. Auch wenn ich mich schließlich mit der einen oder anderen Leckerei eindecken konnte, war das Buffet erst wieder vollständig befüllt, als wir schon wieder zum Aufbruch bereit waren. Während des Essens gab es noch ein etwas seltsames Ereignis. Ich widmete mich gerade meinem Orangensaft und einem lecker anmutenden Brot, als ich etwas klopfen hörte. Ich schaute mich um, konnte jedoch keine Erklärung für diese Geräusche finden, dennoch klopfte es in regelmäßigen Abständen immer weiter. Mittlerweile fiel das Klopfgeräusch nicht nur mir, sondern auch allen anderen Leuten auf, doch auch sie schienen einigermaßen ratlos, denn es gab keine Türen oder Fenster, an denen jemand oder etwas klopfte. Langsam begann ich schon an übernatürliche Phänomene zu glauben, sollte es gar ein Klopfgeist sein? Wie sich schließlich herausstellte, hatte sich eine unserer Mitreisenden in die Toilette zurückgezogen und nicht bemerkt, dass es innen keine verwendbare Türklinke gab. So war sie in diesem Raum gefangen. Nachdem sie befreit worden war, ging es auch schon direkt zum Bus und unsere heutige Fahrt begann. Schon kurz hinter der Stadtgrenze von Rio Gallegos begann das Schafland. Diese Tatsache und der Umstand, dass unser heutiger Fahrtag sein Ende auf einer Estancia auf Feuerland finden würden, hatten wir es zu verdanken, dass Sandra uns etwas über Estancien, Gauchos und so weiter erzählte. So erfuhren wir, dass es heute in Argentinien rund 30 Millionen Schafe geben soll. In früherer Zeit waren es wesentlich mehr gewesen, doch da auch andere Länder sich auf den lukrativen Markt stürzten, kam es nach und nach zu einem Verfall der Preise und einem Niedergang dieser so blühenden Wirtschaft. Weiterhin erfuhr ich, dass als Besonderheit Patagoniens und Feuerland durchaus den Umstand hervorheben kann, dass das Land so karg ist, dass ein Schaf ca. 4-7 ha Landfläche benötigt, damit es nicht verhungert und genügend Wolle produzieren kann. Auf diese Weise müssen die Farmen aus deutscher Sicht wirklich gigantische Flächen aufweisen, um etwa 5000 Tiere zu ernähren. Allerdings ist diese Menge an Tieren nicht genug, um dem Besitzer einer Estancia ein gutes Leben zu ermöglichen. Dazu sind wesentlich mehr Tiere notwendig. Damit solch eine Estancia überhaupt betrieben werden kann, sind die Gauchos, wie der Nicht-Argentinier die Beschäftigten einer Estancia nennt, ein essentieller Bestandteil. Obwohl sie so wichtig sind, gehörten sie nie zu den bestverdienenden Zeitgenossen. Heute erhält ein Gaucho etwa 100 Peso pro Monat. Obwohl Kost und Unterkunft gestellt werden, ist dies eher ein Taschengeld. Doch sind die Männer mit ihrem Leben zufrieden und verrichten mit Stolz ihre Arbeit. Der Arbeitstag und auch das Jahr sind mit allerlei Tätigkeiten angefüllt, so dass es einem Gaucho eigentlich nie langweilig wird. So ist der Gaucho stetig damit beschäftigt, einen Überblick über die ihm anvertrauten Tiere zu behalten. Zudem begleitet er die Schafschur, die zumeist von Wanderarbeitern durchgeführt wird, die von Estancia zu Estancia ziehen, um ihre Dienste anzubieten. Ferner kümmert er sich um die Kastration der Tiere, damit ein Gleichgewicht zwischen fruchtbaren männlichen Tieren und weiblichen Tieren gewährleistet bleibt. Das Thema Kastration rief schließlich noch das ein oder andere gequälte Lächeln hervor, denn Sandra erzählte, dass in früheren Zeiten den Tieren die Hoden von den Gauchos abgebissen wurden. Später machte man es mit einem Messer. Doch selbst die heutige Methode hörte sich für uns nicht sehr toll an, denn heute werden die Hoden mit einem Gummiring abgeschnürt, was zum Absterben des Gewebes führt, sodass schließlich die Hoden abfallen. Wenn ein Gaucho den Frühling und den Sommer überstanden hat und der Winter vor der Tür steht, wird es nicht wesentlich weniger mit der Arbeit, denn das Schaf an sich ist derart dumm, dass es sehr schnell in Schwierigkeiten gerät und möglicherweise verendet. Dies ist ZB auch der Grund, warum die Schafe im Sommer oder Herbst nochmals im Gesicht geschoren werden, damit die Augen frei liegen. Denn ein Schaf frisst nur etwas, was es sieht. Wenn also die Augen durch das Fell verdeckt sind, hört es einfach auf zu futtern, denn es sieht das Gras nicht mehr. Dabei könnte das Tier ein herrliches Grasbüschel vor seiner Nase haben, es würde es wohl nicht fressen. Erstaunlich fand ich auch die Erzählung, dass in besonders strengen Wintern die Schafe sich zusammenstellen, damit sie nicht frieren. Dies erschien mir eine wirklich gute Maßnahme. Nun konnte es jedoch vorkommen, dass es anfing zu schneien und sich eine geschlossene Schneedecke auf den Tieren bildete. Die daraus resultierende Gefahr erkannten die Tiere jedoch nicht, sie würden weiterhin zusammenstehen bleiben und langsam ersticken, denn der Schnee lässt keinen Sauerstoff mehr zu ihnen. Das zu verhindern ist unter anderem die Aufgabe des Gauchos, die mit ihren Pferden durch die Ebenen reiten, um die auf diese oder andere Weise in Schwierigkeit geratene Tiere zu finden und sie aus ihrer misslichen Lage zu befreien. All diese Erzählungen ließen vergessen, dass wir mittlerweile wieder eine Schotterstraße befuhren und wir erneut ordentlich durchgeschüttelt wurden. Es war 9 Uhr, als wir die argentinische Grenze erreichten und die erste Ausreise des Tages anstand. Da vor uns ein anderer Bus angekommen war, zog sich die Ausreiseprozedur etwas in die Länge. Allerdings hatten wir nichts damit zu tun. Die Formalitäten übernahmen Sandra und Markus für uns. Wir brauchten uns lediglich in Geduld zu üben. Kurz nach dem Überschreiten der Grenze erreichten wir wieder eine Grenze. Dieses Mal die von Chile. Dort mussten wir alle aussteigen und mit ins Grenzgebäude gehen, denn hier hieß es, die entsprechenden Einreiseformulare auszufüllen und eine Erklärung abzugeben, dass man keinerlei Lebensmittel mitführte. Mit dieser Erklärung wurde es verwaltungsseitig so ernst genommen, dass jeder von uns diese Erklärung abgeben musste. Nach 30 Minuten war der Verwaltungsakt abgeschlossen und nachdem das Fahrzeug desinfiziert worden war, konnten wir die Fahrt fortsetzen. Wir hatten gerade die Grenze überfahren, als ein Hallo durch das Fahrzeug ging, denn jemand entdeckte spielende Füchse in der Nähe. Sie rannten, als wären sie verrückt, immer im Kreis. Es war ein wirklich witziges Bild. Gegen 11 Uhr erreichten wir die Magellanstraße, die es zu überqueren galt, um nach Feuerland zu gelangen. Als wir ankamen, waren zwar alle durch die Schotterpisten einigermaßen durchgeschüttelt, aber noch entspannt und sich auf die Überfahrt freuend. Doch der Zustand änderte sich rasch, denn unser Fahrzeug konnte erstaunlicherweise sofort auf die Fahre, die schon fast im Begriff des Ablegens war. So kam gehörige Hektik auf, denn es hieß recht plötzlich, unser Fahrzeug zu verlassen und die Fähre zu Fuß zu besteigen. Die Tore der Fähre wurden geschlossen, als die letzten von uns auf das Schiff hüpften. Nicht nur, dass wir so schnell die Fähre besteigen konnten, war eine Besonderheit dieser Überfahrt, sondern auch die Tatsache, dass die Magellanstraße nicht wildtosend vor uns lag. So konnte ich von der Maßnahme, ein paar Kaugummis gegen Seekrankheit einzunehmen, Abstand nehmen. Trotzdem hielt ich sie griffbereit. Die Überfahrt fand an der schmalsten Stelle der Magellanstraße statt. Diese Durchfahrt hatte Magellan am 25. Oktober 1525 entdeckt. Für mich eine Tatsache, die mich immer wieder erstaunt, denn Ereignisse, die so weit zurücklagen und einen Kraftakt von Menschen und Schiff darstellten, riefen bei mir ein großes Maß an Hochachtung hervor. Magellan, der selber Portugiese war, hätte diese Entdeckung lieber im Namen seines Heimatlandes getan, doch der damalige König war nicht interessiert daran gewesen, Geld für eine Expedition, für die Entdeckung einer Durchfahrt bereitzustellen. Der spanische König hingegen gab Magellan die nötigen Geldmittel, denn er erkannte den Nutzen für sich und sein Land, der in der Entdeckung einer solchen Durchfahrt steckte. So mussten für Händler, die in Richtung Osten reisten, viele Zölle entrichten, bis sie schließlich ihr Ziel erreichten. Diesen hoffte der spanische König mit der Entdeckung einer Passage zu entgehen und wesentlich günstiger und vielleicht auch schnell Handel treiben lassen zu können. Nach ganzen 15 Minuten betraten wir Feuerland. Erstaunlich emotionslos ging dies vonstatten, und auch die Landschaft vermittelte nicht, dass wir nun diesen südlichsten Teil Südamerikas erreicht hatten. Da die Landschaft sich nicht deutlich von jener unterschied, die man im Rest Patagoniens entdeckte, vertraten einige Leute die Ansicht, dass auch mindestens der Nordteil Feuerlands zu Patagonien gezählt werden konnte. Denn das Land wirkte ebenso karg wie Patagonien und es wehte ein ebenso starkes Lüftchen. Während wir uns weiter über Schotterpisten in Richtung Sünden arbeiteten, erfuhr ich, warum Feuerland diesen Namen trug. Die ersten Entdecker dieses Landstriches sahen von ihren Schiffen nur die Rauchfahnen der Eingeborenen und so tauften sie das Land Land des Rauches, doch schon kurze Zeit später taufte man es in Land des Feuers um, denn man sagte sich wohl, wo Rauch ist, ist meist auch Feuer und irgendwie hört es sich für mich der neue Name so auch etwas spannender an. Pünktlich um 12 Uhr hielten wir, um unsere Mittagspause einzulegen, wo auf einmal die Nahrungsmittel herkamen, denn wir hatten doch bestätigt, dass wir nichts dabei hätten, fragte ich mich nicht, ich ließ es mir lieber schmecken. Auf der Fahrt weiter durch Chile gab neben dem üblichen Gerumpel über die Schotterpiste ein wirklich aufregendes Ereignis, es wurden Gauchos entdeckt, die gerade dabei waren, eine Herde von Schafen vor sich her von einer Koppel zur nächsten zu treiben. Wir hielten und bestaunten das Treiben. Dankenswerterweise warteten die Gauchos, bis wir uns so positioniert hatten, dass wir das Ereignis fotografisch und filmerisch festhalten konnten. Es war kurz nach 15 Uhr, als wir aus Chile ausreisten. Dieses Mal war diese Aktion schon nach 15 Minuten beendet. Bis wir jedoch die Grenzstation Argentiniens erreichten, dauerte es einige Zeit und genauso lange dauerte es, bis dort schließlich die Einreiseformalitäten erledigt waren. Warum sich alles so in die Länge zog, ist mir nicht ganz klar geworden, denn wir brauchten kein Formular ausfüllen, jeder erhielt einen Stempel in seinen Ausweis und der Ausweis wurde eingescannt und schon konnte es eigentlich schon weitergehen. Dieses Zeitmysterium wird wohl auf ewig das Geheimnis der Bürokratien dieser Welt bleiben. Kurz nach der Grenze gab es ein Schild zu sehen, welches unbedingt festgehalten werden musste. Auf ihm stand, die Falklandinseln gehören zu Argentinien. Im weiteren Verlauf der Fahrt schien das Schaukeln kein Ende zu nehmen und so war ich wirklich froh, als wir um 17 Uhr und 15 Minuten endlich Rio Grande erreichten, von wo es nicht mehr allzu weit bis zu unserem Tagesziel sein sollte. Den kurzen Aufenthalt nutzten Sandra und Markus, um ein paar Einkäufe im örtlichen Supermarkt zu tätigen. Nachdem ich mich etwas im Ort umgesehen hatte und feststellte, dass er nicht allzu viel zu bieten hatte, sah man von den verschiedenen durchaus hübsch arrangierten Blumenbeeten einmal ab, verschwand ich auch lieber im Supermarkt, um mich mit ein paar Leckereien und Getränken einzudecken. Die Fahrt zu unserem Tagesziel, der Estancia Maria Beheti, war schnell bewältigt, auch wenn ich um den ein oder anderen Fotostopp bat, denn die Landschaft verzückte mich auf ganz besondere Weise. Auch wenn ich davon gehört hatte, bei der Ankunft auf der Estancia sah man es, eine Estancia ist im Grunde mehr als nur ein Bauernhof, es war eigentlich eine kleine Ortschaft. Heute waren diese Orte zwar nur noch von wenigen Leuten bewohnt, doch zur Blütezeit der Estancias gab es dort alles, was man für ein autarkes Leben brauchte. Sogar eine Bibliothek wurde zur Verfügung gestellt. Hier auf der Estancia waren es wirklich hübsche kleine Häuser, die den Ort bildeten. Wir waren gerade angekommen, als sich schon das nächste Highlight ankündigte, es wurden nämlich Schafe, die wohl gerade die Kastration hinter sich hatten, sortiert. So bauten wir dieses Mal nicht die Zelte als erstes auf, sondern besuchten die Gauchos und beobachteten sie bei ihrer Arbeit. Es war wirklich ein hartes Stück Arbeit, welche sie hier verrichteten, denn die Schafe machten meist nicht, was sie sollten, auch wenn es nur darin bestand, geordnet geradeaus zu laufen. Schließlich hieß es, die Zelte aufzubauen und da hier ein etwas stärkerer Wind wehte, mussten mehrere Personen die Zelte gemeinsam errichten. Ich für meinen Teil lehnte die helfenden Hände für den Zeltaufbau ab, denn der Aufbau meiner Heimstadt ließ sich ohne Probleme alleine bewerkstelligen, worauf ich durchaus stolz war. Durch den Wind war es an diesem Ort relativ kalt und so zog ich nach und nach immer mehr an. Schließlich hatte mich ganz und gar eingepackt, was den anderen den ein oder anderen Lacher entlockte. Mir war es aber egal, denn ich wollte später lieber schön warm in den Schlafsack kriechen können, als völlig ausgekühlt, denn nur wenn man selber warm war, war man in der Lage, seinen Schlafsack auf angenehme Temperaturen zu bringen. Nach dem Essen und der Eröffnung des Tagesprogramms für den kommenden Tag lief ich noch ein paar Schritte, denn der Himmel bot ein herrliches Bild. Der Wind spielte mit den Wolken und das restliche Tageslicht produzierte herrliche Lichteffekte. Es war 22 Uhr und noch erstaunlich hell, als ich mich entschloss, in meinem Schlafsack zu verschwinden. Da es vorgestern so kalt gewesen war, hatte ich mich am heutigen Abend dazu entschlossen, mal richtig in den Schlafsack zu schlüpfen. Wie ich es befürchtet hatte, war der Schlafsack etwas zu eng für mich und so fühlte ich mich wie ein Pressakak. Trotzdem legte ich mich zurück und schlief auch bald ein.